Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech & Nature. Mein Name ist Jasmin Spree. Erdgas hat als fossile Energiequelle keine Zukunft. Neu ist das für Klimaforschende nicht. Mit der aktuellen geopolitischen Lage durch den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine kommen nun aber auch sicherheitspolitische Aspekte hinzu. Heute bei mir Sigrid Stagel, Professorin am Department für Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien, zu einem ausgewogenen Ausstieg aus dem Erdgas. Hallo Frau Stagel, sehr schön, dass Sie heute da sind.
Grüße Sie.
Ja, herzlich willkommen. Es geht gleich in das Thema hinein und zwar um den Begriff, um den sich momentan alles dreht. Alle reden um Erdgas, wie kommen wir raus aus dem Gas, und immer wieder wird auch genannt dann als Alternative, zumindest kurzfristig, um uns entsprechend von dieser Abhängigkeit von der russischen befreien zu können, dass wir entsprechend auf LNG zurückgreifen müssen, also verflüssigtes Erdgas. Das hat neben der schlechteren Klimabilanz, ist es auch deutlich teurer. Trotzdem investieren Länder wie Deutschland nun auch viel in den Aufbau einer solchen LNG-Infrastruktur, die es ja dafür braucht. Was empfehlen Sie da für Österreich? Sollten wir folgen?
Einerseits ist die Situation anders in Österreich als in Deutschland. Deutschland hat keine Lagerstätten. Österreich hat sehr wohl Flüssiggas-Lagerstätten. Also insofern haben wir ein bisschen Glück. Andererseits wäre das keine kluge Investition, weil es eine Investition ist in dem Fall Lagerstätten von fossilen Energieträgern. Aber es ist eine Infrastruktur, die die Nutzung von fossilen Energieträgern unterstützt. Und das ist genau das Verkehrte, was man bezüglich Klimaschutz jetzt brauchen. Wir sprechen seit Jahrzehnten darüber, dass Klimaschutz ganz, ganz dringend ist. Und man muss jetzt diese neue Krisensituation, also des Kriegs in der Ukraine, als Anlass nehmen, einfach noch schneller in die Erneuerbaren zu gehen und sonstige Sofortmaßnahmen zu setzen, um den Gasverbrauch so gering wie möglich zu halten. Und ansonsten sozusagen in Österreich würde man sagen, die Kraut schlucken. Also das sehr unangenehme Akzeptieren, dass einfach kurzfristig das teure Flüssiggas importiert werden muss. Und da merkt man aber auch, es ist etwas Teures, es ist ungewöhnlich. Man sollte sich nicht darauf verlassen, wir sollen da so schnell wie möglich rauskommen. Das heißt also, dass es Rückenwind für den erneuerbaren Ausbau und die Energiesparoffensive, die gleichzeitig angegangen werden muss, noch mit mehr Energie, noch mit mehr Ambition, das gleichzeitig anzugehen. Das ist der richtige Weg.
Absolut. Die Energiesparinitiative, die mit mehr Energie angegangen werden muss, das finde ich sehr schön. Grundsätzlich, Sie warnen auch immer wieder vor einem neuen Abhängigkeitspfad. Was genau meinen Sie da im Bezug mit LNG?
Energiesysteme sind sehr träge. Das sind teure Infrastrukturen, die man dann jahrzehntelang nutzt. Und wenn man dann wählt, sie nicht jahrzehntelang zu nutzen, dann bedeutet das, man muss sie frühzeitig abschreiben und das kostet unnötig. Das heißt also, man sollte immer die Entscheidungen so treffen, dass man sich sicher sein kann, dass das für 20, 30 Jahre lang eine gute Entscheidung ist. Das ist natürlich nicht leicht, wie wir jetzt ganz akut sehen, Entscheidungen zu treffen, die langfristig halten. Und nur was wir jetzt schon wissen, ist, dass sich auf eine weitere Abhängigkeit zu begeben bezüglich fossiler Energieträger, das ist sicher nicht zukunftsfähig. Österreich hat sich ja verpflichtet, bis 2040 zu dekarbonisieren. Das heißt, das sind nur mal 18 Jahre. Das heißt, hier jetzt Infrastruktur aufzubauen, die man nur für einen kürzeren Zeitraum nutzen kann, wäre volkswirtschaftlich nicht wünschenswert, weil teuer. Und dadurch sollte man sie ja nicht 18 Jahre lang nutzen, sondern wir wollen ja schon viel früher den Großteil der Fossilen loswerden. Und deswegen ja, muss man die höheren Preise kurzfristig akzeptieren, aber nicht die falschen Entscheidungen langfristig treffen, weil sonst sind wir wieder auf einem Pfad, der uns eben in die falsche Richtung leitet.
Mhm. Auch die Investitionen in die Klimawende oder in die Energiewende sind natürlich auch entsprechend hoch. Im Vergleich, wenn man jetzt aber dann kurzfristig auf das LNG zurückgreifen würde, würden Sie trotzdem sagen, dass es volkswirtschaftlich keinen Sinn macht, auf LNG zu setzen, weil die Energiewende, also den Ausbau von den erneuerbaren Energien, die Umrüstung der Industrie, das sind ja auch alles Kosten, die zusätzlich auf die Träger hinzukommen, zusätzlich zu den hohen Energiepreisen jetzt schon. Wie soll sich das ökonomisch ausgehen?
Auf der einen Seite würde es uns sowieso nicht gelingen, ohne einen erhöhten Anteil von Flüssiggas auszukommen, weil wir haben jetzt schon mehr Flüssiggas im System, als wir letztes Jahr um diese Jahreszeit hatten. Aber das ist eine kurzfristige Maßnahme und es ist wichtig, die einerseits kurzfristig wirkenden alternativen Maßnahmen gleichzusetzen Und da gehören dazu eben eine, wie gestern gefordert, von der zivilen Gesellschaft und von Fridays for Future, eine Akutmilliarde für Erneuerbaren. Fördertöpfe, denn die rechtlichen Möglichkeiten, jetzt noch immer in Neubauten Öl- und Gasheizungen einzubauen, sofort zu stoppen, die Mietsrechtsveränderungen vorzunehmen, die nötig sind, um sicherzustellen, dass alternative Heizungssysteme schneller ausgerollt werden können, Gasanschlusspflicht zu reduzieren oder loszuwerden, die Landesregierungen zu motivieren, mitzuwirken und zum Beispiel auch fossile Heizsysteme, wo auch immer sie noch sind, in öffentlichen Gebäuden, das ist etwas, was man sofort angehen kann und generell Strukturen und Rahmenbedingungen für das Sofortpaket schaffen. Damit ist gemeint, also Aufstockung von Behördekapazitäten, unbürokratischere Abwicklung von Photovoltaikanlagen und so weiter. Das heißt, es gibt viele kleine Schritte, die einerseits kurzfristig gesetzt werden können von vielen Akteuren. Das waren jetzt Maßnahmen, die hauptsächlich die Regierung setzen kann. Die Regierung hat eine wichtige Rolle, weil derzeit ist sehr viel Unsicherheit im System und der Job einer Regierung ist, dann einen klaren Weg aufzuzeigen, wie man aus dieser unsicheren Situation gut rauskommen kann. Nur ist es halt wichtig, dass man jetzt wieder eine Abzweigung nimmt, sondern weiterhin am Klimaschutzpfad verbleibt. Also das ist einerseits, was die Regierung tun kann. Andererseits Unternehmen sind natürlich auch gefragt. Einzelne Unternehmen sind schon Vorreiter in dem Ausstieg aus der Gasabhängigkeit, in der Energieeffizienzkampagne sozusagen. Da müssen einfach die Ambitionen noch erhöht werden. Und andererseits kann jeder und jede von uns etwas tun, denn jede Kilowattstunde, die nicht generiert werden muss, die natürlich auch in Österreich noch immer zu ungefähr 20% aus fossilen Energieträgern kommt und auf der anderen Seite auch je weniger geheizt werden muss, desto weniger sind wir abhängig von russischem Gas. Das heißt also, Thermostate runterstellen ist ganz klar und Energie einsparen ist auch das Gebot der Stunde. Mhm.
Sie haben es gerade schon gesagt, das sind noch sehr viele Haushalte. Knapp 1 Million Haushalte in Österreich hängen immer noch am Gas, aber den Großteil verbraucht halt weiterhin die Industrie des importierten Erdgas. Gar nicht mal unbedingt die Haushalte. Und viele dieser Maßnahmen, die Sie gerade aufgezählt haben, betreffen vorrangig die Haushalte, wenn es darum geht, ob noch Gasheizung eingebaut werden können oder nicht in Neubauten oder ähnliches. Was empfehlen Sie konkret für die Industrie, dass die entsprechend die Dekarbonisierung möglichst ökonomisch effizient schaffen? Es kommen ja nun doch einige Kosten auf die österreichische Industrie zu. Gibt es da schon Modelle, wo man sagt, das ist der richtige Weg?
Also was das einzelne Unternehmen, was da die geeignete Response ist, das weiß das Unternehmen normalerweise am besten. Nur von Gesprächen mit Unternehmen und was wir auch aus Modellen wissen ist, dass es für einzelne Unternehmen problematisch ist, wenn sie unterschiedliche Bedingungen haben im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Ja, also wenn die Energiepreise für ein einzelnes Unternehmen steigt, aber die 2, 3, 4, 5 Mitbewerber, die sie, mit denen sie üblicherweise sich matchen, die haben ein anderes Preisregime. Das heißt, solange es in Österreich ist und die Energiepreise für alle steigen, ist es weniger ein Problem. Natürlich ist es problematischer, wenn sie sich in Europa oder international mit anderen Mitbewerbern matchen müssen. Und da wird man halt vielleicht merken, dass es jetzt für die Länder, die noch stärker abhängig sind von Gas in ihrer Stromgenerierung, halt jetzt mehr problematisch wird als für andere Länder. Das ist praktisch die Rechnung, die man präsentiert kriegt, für ja, dass man nicht rechtzeitig die politischen Entscheidungen getroffen hat. Es wird aber in etwas unterschiedlichem Ausmaß, aber es ist ein globaler Trend derzeit, dass die Energiepreise steigen. Das heißt, die meisten Mitbewerber werden in einem unterschiedlichen Ausmaß, aber dennoch auch davon betroffen sein. Und dann ist es faszinierend auch zu sehen, was Unternehmen alles schaffen, wenn die Preise steigen, wenn wirklich Effizienz sich auch unternehmerisch stärker rechnen kann. Dann werden nämlich die Spielräume genutzt, dann werden neue Wege gesucht, neue Produktionsmodi gefunden, neue Technologien eingesetzt. Das heißt, es kann auch ein Innovationsschub werden. Wir hätten es uns anders gewünscht, nicht mit einer humanitär der desaströsen Anlassfall, dass es dadurch sich ergibt, aber es kann auch dadurch sich ergeben, dass für Unternehmen ein Innovationsschub angestoßen wird, der für Einzelne auch dann nicht so ein Problem ist, wenn ihre Mitbewerber auch davon betroffen sind. Mhm.
Sie haben es gerade schon gesagt, Energieeffizienz hat ein Schlagwort aktuell, wenn es darum geht, natürlich entsprechend dann auch die Kosten zu senken, indem ich entsprechend energieeffizient arbeite. Dazu soll es ja demnächst hoffentlich bald einmal ein Gesetz geben. Wir warten seit über einem Jahr drauf, das Energieeffizienzgesetz. Mhm. Wird das uns helfen und was erwarten Sie sich von diesem Gesetz? Was für Möglichkeit kann dieses Gesetz beinhalten?
Energieeffizienz ist ein No-Brainer, das ist ganz klar. Alle sind dafür, dass wir effizienter produzieren, weil das Gegenteil wäre, verschwenderisch zu produzieren. Das möchte niemand.
Natürlich, ja.
Es ist auch unternehmerisch positiv, weil wenn man effizienter produziert, hat man geringere Kosten. Also von dem her ist es ganz klar. Es ist nur, wenn man Investitionen tätigen muss, um effizienter produzieren zu können, die Mitbewerber eben nicht tätigen müssen, dann ist es wieder schwer im Wettbewerb. Und deswegen ist es wichtig, das regulatorisch zu lösen. Mhm. Normalerweise haben wir noch das Problem bei Effizienzsteigerung, Energieeffizienzsteigerung, dass es eine Verhaltensreaktion auf die Energieeffizienzsteigerung gibt. Nämlich, wenn dann effizienter produziert wird, dann gibt es eine Tendenz dazu, dass wir mehr davon produzieren. Unter gleichen Bedingungen, weil zum Beispiel, wenn wir haben einen Kühlschrank, der einen gewissen Stromverbrauch hat und wird kaputt, wir ersetzen den durch einen neuen Kühlschrank und dann bemerken wir, hoppala, da gibt es jetzt so tolle große Kühlschränke und die haben sogar einen geringeren Stromverbrauch als mein kleiner Kühlschrank, den ich vorher hatte. Das heißt, die Energieeffizienz ist deutlich gestiegen für die gleiche Leistung, aber dann wählt man vielleicht einen größeren Kühlschrank, weil den zu betreiben eigentlich noch immer gleich viel kostet, ne? Obwohl das Volumen jetzt gestiegen ist. Und deswegen führt die Effizienzsteigerung oft nicht zu der Reduktion im Energiebedarf, den man sich erhoffen würde, den man im Labor eigentlich beobachten könnte, weil diese Verhaltensreaktion auch drinnen ist. Diese Verhaltensreaktion kann man konterkarieren, wenn man gleichzeitig den Energiepreis steigert. Ja, das haben wir jetzt derzeit. Das ist nicht unser Problem, dass die Energiepreise jetzt nicht mit einer Tendenz nach oben haben. Normalerweise kann man es nicht so leicht machen, weil ja nicht die ganze Flotte im Sinne von alle Kühlschränke oder alle Fahrzeuge gleichzeitig ausgetauscht werden und dass die noch immer die alte Technologie nutzen, dann benachteiligt werden, weil die halt den höheren Energieverbrauch haben und dann noch den höheren Preis. Aber das ist eine Situation, die wir derzeit nicht haben. Das heißt also, die steigenden Energiepreise haben auch positive Wirkungen, weil sie die Energieeffizienzmaßnahmen die rechnen sich früher für Unternehmen. Es gibt mehr Ambition dahinter, es gibt mehr Bemühen dahinter, Energieeffizienz zu steigern. Und wenn das Energieeffizienzgesetz gut ausgestaltet ist, und davon gehe ich aus, dass es die einzelnen Branchen in der richtigen Form adressiert, dann kann das schon Potenzial haben.
Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, natürlich, dass es entsprechend auch zu Ungleichheiten kommt, dass es andere mehr trifft, wenn die Kosten steigen als andere. Da sind wir schon bei der sozialen Frage natürlich, die immer bedacht werden muss, auch bei ökologischen Maßnahmen, um entsprechend zu senken, weil wo bleibt die soziale Komponente? Es wurde jetzt ja auch letztes Jahr die ökosoziale Steuerreform entsprechend nun verabschiedet, die dieses Jahr zum Einsatz kommen wird. In dieser ist ein Klimabonus festgehalten und nun wurde auch vor kurzem bekannt gegeben, dass es zusätzlich einen 150 € Energiegutschein als Energiekostenausgleich für fast alle Haushalte geben soll. Sind das gute Maßnahmen, die entsprechend die soziale Abfederung bedingen, oder würden Sie da noch nachschärfen, um einen sozialen, fairen Ausgleich da zu schaffen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
In dieser Transformation, der wir uns gegenüber sehen oder deren Teil wir sind, ist es ganz wichtig, die soziale Frage immer mitzudenken. Denn die Transformation kann nur gelingen, wenn sie für alle machbar ist, wenn sie für alle auch etwas Positives ist. Wenn man ökonomisch schon sich plagt, ein niedriges Haushaltseinkommen hat und dann noch sozusagen zusätzliche Anforderungen aufgedrückt kriegt, die einem mehr betreffen als andere, dann ist das unerfreulich, dann sollte man das nicht tun. Gleichzeitig ist aber die Frage, wie macht man es? Und das ist einerseits die Frage zur ökosozialen Steuerreform, dieser Umweltbonus, Klimabonus. Einerseits, wie gesagt, es ist positiv, dass es anerkannt wurde, dass es für manche Menschen sich stärker auswirkt und deswegen eine Maßnahme, die progressiv wirkt, weil wenn alle den gleichen Betrag bekommen, ist natürlich für niedrigere Einkommens, für Haushalte mit niedrigeren Einkommen zählt das mehr, wirkt das mehr. Also insofern ist es positiv. Auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass die Einnahmen mehr in den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, also in Ausbau in Möglichkeiten, alternative Möglichkeiten, sich fortzubewegen, zu heizen und so weiter, dort mehr investiert wird. Das wäre über gewesen, es war eine politische Entscheidung und ja, es sind natürlich demokratisch legitimierte Entscheidungsträger, die hier das tun, was sie meinen, was fürs Land richtig ist. Aus ökonomischer Sicht hätte ich mir etwas anderes gewünscht. Gleichzeitig müsste man aber aus ökonomischer Sicht auch die Strukturen verändern, um eben die negativen Auswirkungen auf die Haushalte zu verhindern. Und zwar, indem man die Einkommensteuer beispielsweise so verändert, dass sie noch progressiver wird, dass die unteren Einkommensschichten noch mehr entlastet werden, dass man vielleicht über Vermögensteuern nachdenkt, dass es strukturelle Maßnahmen trifft und nicht so punktuell eingreift und hier mal 100 Euro, dort einmal 150 Euro. Das ist aus politischer Sicht verständlich, aus ökonomischer Sicht würde ich mir da eher wünschen, dass man eine längerfristige Strukturreform geht. Das würde meines Erachtens besser wirken, weil man dann nicht immer wieder neue Bezieherkreise definieren muss und dann kommt man in die Bredouille, weil man dann eigentlich schon fast alle mit reinnimmt, dann ist es eigentlich kein sozialer Ausgleich mehr, sondern dass man das wirklich auf gute Beine stellt, damit die Treffsicherheit entsprechend gegeben ist und das öffentliche Budget nicht unmäßig belastet wird.
Es wurden ja nun auch schon einige Forderungen laut, den Start der CO2-Bepreisung im Juli zunächst einmal auszusetzen bzw. zu verschieben, um energieintensive Industrien zu entlasten, da diese ja eh nun schon durch hohe Energiepreise entsprechend beeinflusst werden. Ihrer Meinung nach, macht das Sinn?
Nein, das würde ich nicht unterstützen, weil es hat 30 Jahre gedauert, bis wir die sozialökologische Steuerreform endlich in Österreich bekommen haben. Andere Länder, wie zum Beispiel Schweden, haben schon viel früher darauf gesetzt. Die haben 1991 schon eine Ökosteuer eingeführt und die schwedische Wirtschaft ist eigentlich sehr gut damit gefahren. Der Einstiegspreis wurde sehr niedrig gewählt, meines Erachtens viel zu niedrig. Das heißt, also, der wird eh wenig spürbar sein für die ersten paar Jahre. Es wäre mir lieber gewesen, die Preiswirkung, die wir jetzt haben aufgrund der Entwicklungen am Energieweltmarkt, würden aufgrund einer Steuer kommen, weil dann hätten wir nämlich mehr Einnahmen im Steuersäckel, anstatt dass internationale Energieunternehmen davon profitieren. Aber so ist es. Prinzipiell ist es ein richtiger Trend, dass die Energiepreise steigen. Der Anteil von dem, was die Ökosteuer jetzt dazu beiträgt, dass die Energiepreise steigen, ist minimal. Aber die Signalwirkung, diesen Pfad jetzt zu verlassen, wäre fatal und deswegen wäre es nicht der richtige Weg.
Es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, sozusagen wieder noch Einnahmen zu generieren. Es gibt ja noch verschiedene Subventionen, die eher klimaschädlich sind, die nicht ausgesetzt worden sind durch die ökosoziale Steuerreform, was sich andere erhofft hatten, dass das entsprechend auch mit angepackt wird. Neben denen, welche klimaschädlichen Maßnahmen sehen Sie bisher noch am Energiemarkt, die man entsprechend anpacken könnte, um so entsprechend auch dann Budget zu haben für andere Dinge?
Das ist in der Tat so, dass eigentlich die klimaschädlichen Subventionen abzuschaffen, sollte normalerweise Schritt 1 sein bei einer sozialökologischen Steuerreform. Das ist sehr schade gefunden, dass beispielsweise Dinge wie das Pendlerpauschale, aber auch die Dieselprivileg, wie auch die steuerliche Begünstigung von Dienstfahrzeugen, dass das nicht gefallen ist. Aber es gibt auch noch eine andere Maßnahmen, die hier betrachtet werden sollen. Eine komplette Liste von umweltschädlichen Subventionen gibt es leider noch immer nicht in Österreich, also zumindest keine offizielle. Es ist ja auch kein nur österreichisches Phänomen, wobei in Österreich laut WIFO-Schätzungen sind das ungefähr 4 Milliarden Euro, die jedes Jahr ausbezahlt werden. Das ist schon signifikant. Mhm. Also da könnte man schon etwas Positives damit tun. Weltweit sind es ungefähr 6% der Weltproduktion, die entweder direkt oder indirekt für klimaschädliche Subventionen ausbezahlt werden. Das heißt, das ist eine beträchtliche Summe. Und hier wird öffentliches Geld dafür verwendet, etwas, was der Gesellschaft schadet, zu finanzieren. Also das gehört abgeschafft. In der Literatur wird es teilweise auch perverse Subventionen genannt. Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt.
Das heißt, da gäbe es noch einige Möglichkeiten, auch entsprechende Gelder frei zu machen. Und apropos Geld, jetzt kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Und zwar, Sie haben gestern mit anderen Vertretern, unter anderem von Greenpeace, Fridays for Future und auch dem Forschungsinstitut, ein Sofort Paket Gasexit gefordert. Dafür unter anderem brauche es 1 Milliarde Euro, haben Sie veranschlagt, vorgeschlagen mit den anderen VertreterInnen. Woher soll denn das Geld kommen?
Ja, da gibt es viele mögliche Quellen. Ich glaube, das ist der Job des Finanzministers, das zu finden. Es gab vor kurzem eine Diskussion in Österreich darüber, ob man für eine Impfmilliarde verwenden soll. Die wird jetzt nicht verwendet. Vielleicht sollte man das umdirigieren. Aber das ist wirklich der Job des Finanzministers. Wie gesagt, mein Ansatz wäre gewesen, eine ökosoziale Steuerreform, die mehr Volumen gehabt hätte. Das wäre zum Beispiel eine Finanzierungsmöglichkeit gewesen, aber das ist eine Diskussion, die ist gelaufen.
Die ist gelaufen, aber vielleicht wird sie wieder aufgenommen, weil das Instrument ist einmal gesetzt, aber vielleicht dann noch nicht weiter aus. Man kann ja noch die Schrauben nachschärfen, hoffentlich, und vielleicht passiert das noch. Liebe Frau Stagel, ich danke Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit dem Ausstieg aus dem Gas und Alternativen dazu. Und für den jetzigen Zeitpunkt möchte ich mich erst einmal verabschieden und ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank. Ciao.